Schwule und bisexuelle Männer dürfen in Deutschland nur Blut spenden, wenn sie ein Jahr keinen Sex hatten. Das geht noch zurück auf die HIV- und AIDS-Zeiten, als das wirklich noch ein riesiges Problem war. Da hat man gesagt, diese Bevölkerungsgruppe, die haben überdurchschnittlich viele HIV-Infektionen und das können wir in dem Blutspendewesen nicht gebrauchen. Deswegen schließen wir sie aus. Das war die erste Maßnahme. Jetzt ist es sozusagen etwas entschärft worden und die Regel lautet, ein Jahr keinen Sex, dann darf man auch schwul sein, dann darf man auch Blut spenden. Und ich spreche jetzt mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Dr. Jens Brandenburg. Und Jens, du hast gesagt, um das Thema kümmere ich mich. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Also es ist so, dass wir seitens der FDP-Fraktion letztes Jahr im Deutschen Bundestag einen Antrag eingereicht haben, in dem wir den Bundestag auffordern, sich auch gemeinsam mit der Bundesregierung für ein Ende dieses Blutspendeverbots einzusetzen. Der Antrag, der war auch in der ersten Lesung im Plenum schon, da haben sich alle Fraktionen dazu positioniert. Im Ausschuss kam es noch nicht zu einer Anhörung, aber der politische Druck hat immerhin dazu geführt, dass inzwischen eine Arbeitsgemeinschaft, unter anderem mit der Bundesärztekammer, die ja für diese Richtlinie auch im Kern zuständig ist, gebildet ist, mit dem klaren Auftrag zumindest zu überprüfen, ob diese Regeln denn noch aktuell sind.
Ja, jetzt, wie ist das denn rein fachlich? Also man möchte ja nun wirklich keine Viren im Spendeblut haben und tatsächlich die Gruppe mit ziemlich hohem HIV-Risiko sind die Männer, die Sex mit Männern haben. Gibt es dann nicht doch einen Punkt, den diese Leute haben, die denken, das ist gefährlich?
Also natürlich steht die Sicherheit der Blutspenden an oberster Stelle, das ist natürlich so, aber auch vor diesem Hintergrund ist dieses pauschale Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer, diese 12 Monate Enthaltsamkeit, die du eben genannt hast, völlig überzogen und medizinisch auch gar nicht notwendig. Denn anders als in den 80er Jahren haben wir ja mittlerweile wirklich hervorragende Testverfahren. Jede Blutspende wird sowieso nochmal unter anderem auch auf HIV getestet. Es gibt ein diagnostisches Fenster von 6 Wochen. Danach ist das auch sehr, sehr zuverlässig, zweifelsfrei nachweisbar. Also das ist alles kein Grund für 12 Monate Enthaltsamkeit. Das ist völlig überzogen. Zumal das eigentliche Infektionsrisiko ja gar nicht von der sexuellen Identität, sondern vom tatsächlichen persönlichen Risikoverhalten abhängt.
Ja, aber ein diagnostisches Fenster von 6 Wochen, eigentlich will man das ja auch nicht haben. Wie oft sind denn solche Blutspenden noch mit HIV behaftet?
Also zu den aktuellen Zahlen, da müsste ich tatsächlich noch mal nachhaken, denn in den letzten Jahren hat sich eigentlich herausgestellt, dass dadurch, dass ja diese starke Vorfilterung auch durch diese Testfragen vorab viele andere Dinge nochmal abgefragt werden, im Wesentlichen das Risiko ohnehin sehr gering ist. Aber es gibt immer wieder in einem sehr, sehr kleinen Bereich tatsächlich Spenden, die dann aussortiert werden, was ja auch gut ist, weil wir wollen die Sicherheit natürlich auch erhalten und spielt HIV eine Rolle, aber natürlich jede Menge andere Fragen ganz genauso. Ja. Also sowohl Infektionen als auch Medikamente beispielsweise, wenn man die einnimmt, auch das sind natürlich Wirkstoffe, die man dann nicht über eine Bluttransfusion auch weitergeben darf.
Häufig werden die Blutspenden ja auch erstmal zur Seite gelegt, dann kann man das diagnostische Fenster abwarten und dann nochmal testen, je nachdem für welchen Zweck man das Blut braucht.
Ja, vor allen Dingen ist es ja so unsinnig, diese diskriminierende Hürde von einem Jahr nur für homo- und bisexuelle Männer zu haben, was natürlich einen Unterschied macht, ob jetzt beispielsweise ein schwules Paar in einer monogamen Beziehung möglicherweise auch noch verhütet, also geschützten Sexualverkehr hat, die gleich zu behandeln wie alle anderen, beziehungsweise denen sogar ein pauschales Verbot aufzulegen. Während es durchaus auch heterosexuelle Männer gibt, die vielleicht eher ungeschützten Verkehr mit einem anonymen One-Night-Stand haben und bei denen dann zu sagen, naja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, das geht schon an der Realität völlig vorbei. Und dem muss sich auch die Bundesärztekammer stellen. Weltweit haben viele andere Länder eine vergleichbare Regelung deutlich gelockert, also das Blutspendeverbot für homo- und bisexuelle Männer dort entweder ganz aufgehoben oder zumindest diese zeitliche Rückstellfrist deutlich verkürzt. Und es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Infektionsrisiko sich infolgedessen gerade nicht erhöht hat. Das wollte jetzt auch die Bundesärztekammer zur Kenntnis nehmen.
Ja, und wie sieht denn das politisch aus? Welche Kräfte wollen denn unbedingt daran festhalten? Also man weiß ja, Ärzte sind häufig auch gerne sehr konservativ. Sind die das beibehalten wollen?
Ja, zum einen die Bundesärztekammer selbst als Organisation bisher. Ich hoffe, dass in dieser Arbeitsgruppe jetzt neuer Schwung nochmal hereinkommt. Die hat mehrfach schon getagt, das letzte Mal am 27. Januar. Wir wurden jetzt wieder vertröstet. Wir haben bei der Bundesregierung nach Ergebnissen gefragt. Jetzt heißt es, Ende März sollen die sich nochmal treffen und dann sollen hoffentlich Ergebnisse da sein. Also ich hoffe, dass wir da in wenigen Wochen mehr wissen. Im politischen Raum jedenfalls, im Deutschen Bundestag haben wir es ja diskutiert, war vor allen Dingen die Unionsfraktion, die AfD ohnehin, aber die Unionsfraktion leider sehr auf der Bremse. Anders übrigens als in vielen Landtagen, die in sehr, sehr vielen Bundesländern entsprechende unterstützende Beschlüsse inzwischen gefasst haben.
Ja, was sagt denn die CDU? Warum soll das notwendig sein?
Ja, die Unionsfraktion, die hat im Plenum in der Debatte vor allen Dingen argumentiert, einerseits, das sei doch Sache der Ärzte, da soll die Politik sich nicht drum kümmern. Das sehen wir anders, weil natürlich eine systematische Diskriminierung ohne medizinischen Grund einfach politisch nicht akzeptabel ist, etwas suggeriert, was einfach den Tatsachen nicht entspricht. Und zweitens hat die Union dann doch immer wieder dieses veraltete Argument aufgegriffen mit Verweis auf abstraktere Statistiken, dass doch schwule Männer häufiger HIV infiziert seien. Ja, das mag ja alles stimmen. Das ist auch so, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber umso wichtiger ist es ja gerade genauer hinzuschauen und es von anderen Faktoren wie beispielsweise dem konkreten Risikoverhalten abhängig zu machen. Also das war die altbekannte Debatte. Die Union hat sich zumindest im Plenum des Deutschen Bundestags bisher nicht sehr bewegt. Wie gesagt, auf Länderebene sieht das deutlich anders aus, auch mit der Union.
Und wir können jetzt also bis Ende März warten, dann hat sich die Bundesärztekammer vielleicht eine neue Meinung gebildet.
Das hoffen wir. Es deutet vieles darauf hin, dass es zumindest wahrscheinlich ist, dass diese 12-monatige Frist auf beispielsweise 3 oder 4 Monate verkürzt wird. Das haben sehr viele andere Länder, Ungarn beispielsweise, Brasilien, die USA noch unter Donald Trump, also durchaus auch sehr konservative Regierungen bereits beschlossen. Vieles deutet darauf hin, dass es in die Richtung gehen könnte. Wir fordern seitens der FDP natürlich, dass das unsinnige diskriminierende Verbot ganz fällt. Jetzt müssen wir aber erstmal abwarten, was Ende März dort herauskommt.
Ja, Jens, wo ich dich jetzt gerade hier am Telefon habe, später in der Sendung haben wir noch einen kleinen Beitrag über diesen Mord in Dresden. Da wurde ein schwules Pärchen attackiert von einem islamistischen Attentäter. Der eine schwule Mann ist gestorben. Und erst wollte man in Dresden keine Hasskriminalität untersuchen. Nun hat der Bundesgeneralanwalt gesagt, jetzt machen wir das doch. Hasskriminalität aus homophoben Gründen wird jetzt dem Täter doch vorgeworfen. Wie ist das eigentlich rechtlich mit dieser Hasskriminalität? Kann man das bei der Ermittlung einfach fallen lassen, wenn man sagt, ach, das passt mir nicht als Ermittler?
Nein, also die Ermittlungsbehörden haben natürlich den Auftrag, auch die Motivlage genau zu untersuchen. Es ist aber schon so, dass die Hasskriminalität als solche mit Blick auf LGBTI in Deutschland nicht systematisch erfasst wird. Also das Bundesland Berlin ist das einzige bundesweit, was wirklich homo- und transfeindliche Straftaten separat und transparent als solche in der Statistik erfasst. Bei vielen anderen wird es entweder nur hier und da mal in der Pressemitteilung vielleicht erwähnt, aber nicht systematisch, sodass uns auch der Überblick fehlt, wie genau die Entwicklung jetzt ist. Wir wissen aus vielen Berichten, übrigens auch gar nicht mal nur in den konservativen Städten, sondern auch im weltoffenen Köln beispielsweise, dass wir in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg von homo- und transfeindlicher Gewalt, von Übergriffen auch verbaler Art erleben. Das sind aber häufig subjektive Berichte. Es wäre wichtig, dass die Sicherheitsbehörden wirklich speziell geschult werden, das frühzeitig zu erkennen und dann auch gezielt zu verfolgen. Und was wir in Dresden erlebt haben, dass der Oberstaatsanwalt dort nach drei Wochen später sogar auf explizite Nachfrage der Medien noch geantwortet hat, man äußere sich einfach nicht zur sexuellen Identität der Opfer. Das ist natürlich völlig absurd. Das war ein geoutetes Pärchen und man raubt ihnen so nachträglich natürlich auch ein Stück ihrer Identität, indem man dieses eigentliche Motiv verschweigt. Auch die Politik hat lange weggesehen. Mit Christian Lindner habe ich gemeinsam auch die Kanzlerin Angela Merkel aufgefordert, sich endlich persönlich mal zu äußern, während Emmanuel Macron in Frankreich beim vergleichbaren Anschlag des Geschichtslehrers Samuel Paty damals ja persönlich seine Anteilnahme zum Ausdruck gebracht hat, hat die Kanzlerin bis heute geschwiegen. Und das ist schon ein schweres Versäumnis. Ich glaube, wir müssen politisch und gesellschaftlich sehr viel genauer hinsehen und auch ein Zeichen gegen Homo- und Transfeindlichkeit setzen.
Ja, das war Jens Brandenburg, FDP-Bundestagsabgeordneter. Vielen Dank, Jens, für deine Zeit und die ausführlichen Antworten.
Vielen Dank.
Tschüss.